Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. In den USA sieht sich Donald Trump weiter in heftigen Vorwürfen ausgesetzt, wegen seines umstrittenen Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Jetzt hat der US-Kongress den Bericht des Whistleblowers veröffentlicht, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Wir hören gleich mehr dazu. Weltweit heute Beileidsbekundungen in Richtung Paris. Grund dafür ist der Tod des früheren französischen Präsidenten Jacques Chirac. Und im Deutschen Bundestag lässt die Opposition kein gutes Haar am Klimapaket der Bundesregierung. Auch das ein Thema an diesem Donnerstagabend. In unserer Reihe Hintergrund geht es heute ebenfalls um die Mechanismen in der US-Innenpolitik. Ein Rückblick auf das Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton, hier im Deutschlandfunk ab 20 vor 7, also gleich nach dieser Sendung. In den USA versuchen die Demokraten, den Druck auf Präsident Trump immer weiter zu erhöhen. Seit Tagen ist Trump in der Kritik wegen eines Telefongesprächs mit dem Präsidenten der Ukraine. In dem Gespräch, da ging es um den Sohn von Joe Biden. Trump wollte offenbar, dass der ukrainische Präsident belastendes Material gegen ihn sammeln lässt. Angestoßen hat die ganze Kontroverse ein Geheimdienstmitarbeiter, der auf das Telefonat aufmerksam wurde. Jetzt hat der zuständige Ausschuss im US-Kongress den Bericht genau dieses Informanten veröffentlicht. Thilo Kössler in Washington. Was steht in diesen Unterlagen drin?
Zunächst mal, Tobias Armbruster, man weiß überhaupt nicht, wer dieser Whistleblower ist. Man weiß auch noch nicht mal genau, ob er wirklich tatsächlich ein Geheimdienstmitarbeiter war. Er teilt seinem Vorgesetzten in einem neunseitigen Schreiben mit, das man Beschwerde nennt, dass er Informationen von etlichen Mitarbeitern der Regierung bekommen habe, wonach der Präsident die Macht seines Amtes dazu benutze, um einen fremden Staat anzustacheln, Material gegen einen politischen Kontrahenten zu sammeln. Es geht, Sie haben es gesagt, um Joe Biden. Der persönliche Anwalt des Präsidenten Rudy Giuliani sei dabei eine zentrale Figur, aber auch, und das ist neu, der Justizminister William Barr sei in diese Versuche involviert. Seine Informationen, sagt er, seien deshalb glaubwürdig, weil sich die Angaben seiner Informanten schlüssig deckten. Er sei zutiefst besorgt, dass die nationale Sicherheit des Landes gefährdet sei und Bemühungen der Regierung unterlaufen würden, ausländische Interventionen in den US-amerikanischen Wahlkampf zu verhindern. Er bezieht sich ausdrücklich auf das Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky am 25. Juli. Er spricht davon, dass Donald Trump in diesem Telefonat seine persönlichen Interessen verfolgt habe, als er den ukrainischen Amtskollegen unter Druck setzte, ihn dabei zu unterstützen, dieses Material gegen Joe Biden zu sammeln.
Wie belastend ist das alles jetzt für Donald Trump?
Also besonders brisant, glaube ich, ist eine Passage, Herr Armbruster, in der der Whistleblower beschreibt, dass in den folgenden Tagen nach dem Telefonat von Mitarbeitern Donald Trumps im Weißen Haus versucht worden sei, die umfassende Wort-für-Wort-Abschrift dieses Telefonats unter Verschluss zu nehmen. Das habe er so interpretiert, dass im Weißen Haus erkannt worden sei, wie brisant und wie gefährlich dieses Telefonat tatsächlich war. Und zu den Maßnahmen gehörte wohl, das Transkript von dem üblichen Server herunterzunehmen und auf einen separaten Speicher abzulegen. Deshalb sprach Nancy Pelosi, die führende Demokratin im Repräsentantenhaus, heute auch schon von einem Versuch der Vertuschung. Genau das versuchen die Demokraten jetzt herauszubekommen, ob dem so war. Sie versuchen das zu erhärten und sie hoffen natürlich darauf, dass sie neben dem Geheimdienstchef Joseph McGuire, mit dem sie heute gesprochen haben und den sie heute einvernommen haben, dass sie auch den Whistleblower selbst persönlich sprechen und befragen können.
Was sagt denn der Geheimdienstchef?
Er hat sich absolut vor den Whistleblower gestellt. Er hat gesagt, er werde nichts tun, um die Identität preiszugeben. Er hält die Informationen, die er mitgeteilt hat, für absolut zuverlässig. Und er glaubt, dass der Whistleblower nach bestem Wissen und Gewissen und in gutem Glauben, wie er gesagt habe, gehandelt habe. Es gehe darum, das Land zu schützen. Also der Whistleblower habe richtig gehandelt, sagt Joseph McGuire. Nun ist er aber selbst unter Druck gekommen, weil er diese neunseitige Beschwerde, die er erhalten hat, eine Woche lang zurückgehalten hat. Er hat das aufgeklärt. Er hat gesagt, er habe erstmal herausfinden müssen, ob diese Informationen so brisant seien, dass sie einem Executive Privilege unterlegen, also einer Intervention des Präsidenten zur Geheimhaltung. Und genau das sei es gewesen und es sei ihm schlichtweg verboten gewesen, als Geheimdienstchef diese Unterlagen trotzdem an den Kongress weiterzugeben. Das habe er erst tun können, nachdem Donald Trump gestern das Material freigegeben hat.
Gut, und was sagt jetzt die andere Seite? Also was sagt Donald Trump und was sagen die Republikaner?
Also Donald Trump selbst twittert den ganzen Vormittag wütend. Die Demokraten versuchten, die Republikanische Partei zu zerstören und alles, wofür sie stünde. Er fordert die Partei auf, zusammenzustehen und hart gegen alle Versuche anzukämpfen. Die Republikaner haben die Reihen fest hinter Donald Trump geschlossen. Sie denunzieren das alles als eine Schmierenkampagne, als einen neuen, vergeblichen Versuch, den Präsidenten an den Karren zu fahren und ihn aus dem Amt zu vertreiben. Und sie nehmen dabei immer wieder die Medien aufs Korn. Das ist ein Stereotyp. Sie sehen die Medien, die liberalen Medien dieses Landes, die Washington Post, insbesondere die New York Times, als Komplizen der Demokraten, als parteiisch und voreingenommen.
Herr Kössler, was ist Ihre Einschätzung? Wird das Ganze gefährlich für Donald Trump?
Also zumindest ist es so, dass man jetzt gewissermaßen eine Smoking Gun hat. Das, was man in der Russland-Affäre nicht hatte. Da hat man ja immer danach gesucht, nach einem schlüssigen Beweis, dass es tatsächlich direkte Kontakte zwischen Trump oder seinem Team und der Führung Russlands gab, um Hillary Clinton zu schaden. Das hat man in dieser Ukraine-Affäre jetzt. Dieses Telefonat ist eine schwere Belastung für Donald Trump. Er tut das alles ab als ein ganz normales Telefonat, das eben Staatschef untereinander führen. Aber so wie es aussieht, war es das wohl nicht.
Thilo Kössler in Washington, vielen Dank für diese Information. Und damit kommen wir nach Europa. Jacques Chirac, der ehemalige französische Präsident, ist heute im Alter von 86 Jahren gestorben. Und weil er 4 Jahrzehnte lang auch die europäische Politik entscheidend geprägt hat, waren heute aus vielen Hauptstädten der Welt Beileidsbekundungen zu hören. Jacques Chirac, das war eine Karriere mit vielen Höhen und auch einigen Tiefen. Aus Paris, Anke Schäfer.
Mes chers compatriotes, je suis heureux d'être avec vous ce soir.
In seinen Neujahrsansprachen und auch sonst immer freundlich, jovial und mit jeder Faser seines Körpers Staatsmann Jacques Chirac. 12 Jahre, von 1995 bis 2007, war er Frankreichs Präsident. Nachdem er zuvor fast 20 Jahre Bürgermeister von Paris gewesen war und sich bereits 2-mal als Präsident beworben hatte, zog er ein in den Élysée-Palast. Dort erregt er sofort Aufsehen, als er kurz nach seinem Amtsantritt entscheidet, die Atomtests im Südpazifik auf Mururoa wieder aufzunehmen.
Naturellement, nous préférerions tous ne pas avoir à reprendre d'essais nucléaires. Malheureusement, nous les avons arrêtés un peu trop tôt.
Natürlich, sagt Chirac bedauernd, wäre es uns allen lieber, wenn wir die Atomtests nicht wieder aufnehmen müssten, aber leider haben wir sie zu früh beendet. Internationale Proteste sind die Folge. Anerkennung bekommt Chirac hingegen für seine Entscheidung im Juli 1995 als erster französischer Staatspräsident, die Mitverantwortung Frankreichs an der Deportation der Juden während der Zeit der Besatzung anzuerkennen.
Diese schwarzen Stunden besudeln unsere Geschichte für immer. Sie sind eine Schande für unsere Vergangenheit. Ja, der kriminelle Wahn der Besatzer wurde, und jeder weiß das, von den Franzosen und vom französischen Staat unterstützt.
Die Sozial- und Rentenreform, die Jacques Chirac in den folgenden Jahren durchsetzen möchte, scheitert. Er sieht sich Massenprotesten gegenüber, Streiks lähmen das Land. Chirac knickt ein, zieht vieles zurück, und dass diese Chance vertan wurde, wirkt bis heute nach. In der Außenpolitik zeigt er mehr Standhaftigkeit. 2003 ist er ein überzeugter Gegner des Irakkriegs. Und er sieht sich darin einig mit dem sozialdemokratischen Kanzler Gerhard Schröder. An dessen Seite setzt sich Chirac, überzeugter Kämpfer für den Dialog der Kulturen und überzeugter Europäer, auch für eine europäische Verfassung ein. 2005 aber muss der Mann mit den breiten Schultern und mit den großen Händen hinnehmen, dass die Franzosen diese Verfassung in einem Referendum ablehnen.
Le référendum sur la Constitution européenne.
Das Referendum über die europäische Verfassung hat für Frankreich eine Phase der Schwierigkeiten und der Unsicherheiten eröffnet.
Et d'incertitude.
In all diesen Jahren schon munkelt man, dass Chirac in seiner Zeit als Bürgermeister von Paris Scheinarbeitsverträge abgeschlossen habe. Erst aber nachdem seine Immunität 2007 endet, können die Ermittlungen aufgenommen werden. 2011 wird Chirac als erster Präsident der 5. Republik zu einer Gefängnisstrafe, wenn auch auf Bewährung, verurteilt, wegen Unterschlagung und Veruntreuung öffentlicher Gelder.
Der Nachruf auf Jacques Chirac von Anke Schäfer. Ursula von der Leyen hat schon gesagt, mit welchen Frauen und Männern sie die nächste EU-Kommission besetzen will. Aber der Rechtsausschuss des EU-Parlaments hat jetzt zwei Kandidaten blockiert. Die aus Rumänien und aus Ungarn nämlich. Bei beiden soll es Interessenkonflikte geben. Die Einzelheiten hat Peter Kapern.
Sie sind noch nicht gestürzt, aber sie sind ins Straucheln geraten. Die Anwärter aus Rumänien und Ungarn für Kommissarsposten in Brüssel. Den beiden ist es nicht gelungen, die Bedenken des Rechtsausschusses des Europaparlaments wegen möglicher Interessenkonflikte auszuräumen. Deshalb blockierte der Ausschuss heute das weitere Ernennungsverfahren.
What this means for now is that the procedure is suspended, but it doesn't necessarily mean that now a new candidate automatically has to be proposed.
Das Verfahren sei damit ausgesetzt, so Mina Andrejewa, die Kommissionssprecherin. Das bedeutet aber nicht, dass Ungarn und Rumänien notwendigerweise neue Kommissarskandidaten benennen müssten. Die Rumänin Rovana Plump soll nach den Plänen der designierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Transportkommissarin werden. In Rumänien gibt es Korruptionsvorwürfe gegen die designierte EU-Kommissarin. Dem Rechtsausschuss des Europaparlaments musste sie, wie alle anderen Kommissarsanwärter auch, eine Erklärung über ihre finanziellen Verhältnisse vorlegen, um auszuschließen, dass sich im neuen Amt Interessenskonflikte ergeben könnten. Selbst nach einer zusätzlichen mündlichen Anhörung konnte Rovana Plump die Bedenken des Rechtsausschusses nicht ausräumen. Sie hatte in ihrer ursprünglichen Erklärung verschwiegen, dass sie von einer unbekannten Person rund 180.000 Euro als Kredit erhalten hatte, die sie an ihre Partei zur Finanzierung ihres Wahlkampfs spendete. Ebenso wenig hatte sie eine private Hypothek über 800.000 Euro angegeben. Damit ist Rovana Plump nicht für die Anhörung im Fachausschuss des Europaparlaments zugelassen, die in der kommenden Woche stattfinden sollte. Das gilt auch für den Ungarn László Trushani, den ehemaligen ungarischen Justizminister. Er soll Erweiterungskommissar werden. Trushani gilt als weiterer Wackelkandidat unter den Kommissarsanwärtern, weil er Justizreformen in Ungarn auf den Weg gebracht hatte, in denen die EU einen Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip erkannt hatte. Der Rechtsausschuss des EP war nicht zufrieden mit Trushanis Erklärungen zu seiner Tätigkeit in seiner Rechtsanwaltskanzlei, die er betrieb, als er bereits Justizminister war und zu deren Klienten auch der ungarische Staat zählte. Auch für Trushani ist damit der Weg in die obligatorische Anhörung blockiert. Nun herrscht in Brüssel erst einmal Ratlosigkeit über das weitere Verfahren. Mina Andrejewa.
Whatever is being discussed will be done in close coordination and cooperation with President-elect von der Leyen.
Was immer jetzt diskutiert werde, werde in enger Kooperation mit Ursula von der Leyen unternommen. Denkbar ist, dass die Regierungen in Budapest und Bukarest ihre Kommissarskandidaten austauschen. Oder dass die designierten Kandidaten die Bedenken des Ausschusses doch noch ausräumen. Dann allerdings stehen ihnen harte Anhörungen bevor. Schon jetzt heißt es in Brüssel, ihre endgültige Ablehnung sei sehr wahrscheinlich. Das Europaparlament hat das Recht, alle Kommissarsanwärter anzuhören und bei Bedenken abzulehnen. Am Ende wird das Parlament dann förmlich über die gesamte Kommission abstimmen.
Peter Kapern. America first, immer noch. Das war die zentrale Aussage von Donald Trump in dieser Woche bei der UNO-Vollversammlung. Die Welt gehöre den Patrioten, meinte der US-Präsident da. Nicht alle bei dieser UNO-Sitzung sind da allerdings überzeugt. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat deutlich widersprochen. Antje Passenheim. Es war ein rauer Ton gestern im britischen Parlament. Viele britische Abgeordnete haben da ihrem Ärger Luft gemacht über die unrechtmäßige Zwangspause. Aber auch Premierminister Boris Johnson zeigt sich unnachgiebig und provoziert die Parlamentarier immer wieder im Streit um den Brexit. Viele im Unterhaus machen sich jetzt große Sorgen um die politische Kultur. Thomas Spickhofen.
Diese Sprache, diese Aggression, diesen bitteren Ton in der Debatte gestern bis in den späten Abend hinein, das haben auch viele langjährige Beobachter im Regierungsviertel Westminster in London noch nicht erlebt. Im Mittelpunkt der Kritik der Premierminister Boris Johnson. Sie sind schuld daran, dass das so ist, wirft ihm die Labour-Abgeordnete Paula Sheriff vor.
Viele von uns sind jeden einzelnen Tag Gegenstand von Todesdrohungen und Beschimpfungen. Die Worte dafür, Worte wie Verräter und Betrüger, kommen von Ihnen, dem Premierminister. Ich bin es leid. Wir müssen unsere Sprache mäßigen und das muss vom Premierminister ausgehen. Er sollte sich absolut schämen.
Absolutely ashamed of himself.
I think, Mr. Speaker, I have to tell you, Mr. Speaker, I have to say, Mr. Speaker, I've never heard such humbug in all my life.
Ich habe noch nie in meinem Leben einen solchen Humbug gehört, antwortet der Premierminister. Angesprochen auf die vor 3 Jahren getötete Labour-Abgeordnete Jo Cox, die in der aufgehitzten Atmosphäre wenige Tage vor dem EU-Referendum von einem Rechtsnationalisten niedergestochen worden war, sagt Johnson:
The best way to honor the memory of Jo Cox.
Der beste Weg, das Andenken von Jo Cox zu ehren, ist es, den Brexit über die Bühne zu bringen.
I think to get Brexit done.
Jo Cox hatte sich immer für den Verbleib in der EU eingesetzt. Nach der Niederlage vor dem Supreme Court schaltet Johnson auf Gegenangriff. Das Urteil sei falsch, das Parlament gehöre aufgelöst, die Opposition solle ein Misstrauensvotum gegen ihn einbringen, damit er Neuwahlen ansetzen kann. Der Regierungschef hält am Austrittsdatum 31. Oktober fest, komme, was wolle. Das Parlament hat ihn verpflichtet, bei der EU eine Verschiebung zu beantragen, wenn er bis zum 19. Oktober kein Abkommen vorlegt. Das nennt Johnson einen Surrender-Akt, ein Kapitulationsgesetz, mehr als ein Dutzend Mal allein in der Debatte gestern Abend. Nicholas Soames ist einer der konservativen Abgeordneten, die vor 3 Wochen aus der Fraktion rausgeworfen wurden. Der Enkel von Winston Churchill kann kaum fassen, was gerade passiert.
I despair, to be frank,
Ich verzweifle da. Ich bin in einem Haus mit der Überzeugung aufgewachsen, dass der Premierminister auch unter schwierigsten Umständen das Land zusammenzuführen hat. Der Premierminister gestern aber hat es weiter auseinandergetrieben. So sollte unsere öffentliche Debatte nicht geführt werden.
Nicht in diesem Ton, das sieht auch James Cleverly so, der Generalsekretär der Konservativen. Die andere Seite trage aber eine Mitschuld.
Im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass die Opposition sich ehrlich um eine Lösung des Problems bemüht. Sie wollen den Streit weiter am Kochen halten, anstatt das Thema endlich von der Tagesordnung zu nehmen.
Dem widerspricht Diane Abbott, Abgeordnete von Labour. Manche Kolleginnen und Kollegen hätten durchaus überlegt, ob sie einem von Johnson ausgehandelten Deal mit der EU zustimmen könnten, sagt Abbott. Das sei jetzt vorbei.
I've heard from and seen comments from members of parliament who might have wanted to consider a Boris Johnson deal, and that's over.
36 Tage vor dem aktuell gültigen Brexit-Datum 31. Oktober ist der Graben im britischen Parlament noch tiefer, eine Einigung im Unterhaus noch unwahrscheinlicher geworden.
Und aus dem Britischen kommen wir ins deutsche Parlament. Auch im Bundestag war heute nämlich eine Menge Ärger zu hören. Es ging um das Klimapaket der Bundesregierung. Viele Abgeordnete, nicht nur in der Opposition, sagen, echter Klimaschutz brauche strengere Regeln. Barbara Schmidt-Matern hat diesen Schlagabtausch für uns verfolgt, der auch noch außerhalb des Bundestags fortgesetzt wurde.
Es ist das dritte Mal innerhalb von nur 2 Wochen, dass der Bundespräsident in der Klimadebatte das Wort ergreift. Immer mit dem gleichen Tenor: tut mehr für den Klimaschutz. Und angesichts der zunehmenden Konfrontation von Wissenschaft und Politik warnt Frank-Walter Steinmeier:
Jede Ungeduld ist berechtigt und Kritik ist notwendig. Und ebenfalls richtig ist, dass Deutschland, das einmal Vorreiter beim Klimaschutz bei der Entwicklung erneuerbarer Energien war, Gefahr läuft, diese Position oder was noch schlimmer wäre, den Ehrgeiz zu verlieren.
Nur wenige Stunden zuvor hatten Regierung und Opposition im Bundestag debattiert. Selten zuvor war beim Thema Klimaschutz so viel Leben im Hohen Haus.
Trauen Sie sich doch!
Das ist Maßnahmen, Maßnahmen, Maßnahmen. Mehr als 60 Maßnahmen.
Dann scheinen Sie schlicht nicht zu wissen, dass Geringverdiener von dieser Erhöhung überhaupt nichts haben.
Wir müssen uns da gegebenenfalls auch aufeinander zubewegen.
Frustrieren Sie nicht die ganzen jungen Menschen, die auf der Straße sind.
Papst Franziskus nennt es die Verteidigung der Mutter Erde.
Ich sehe jetzt schon die Schweißperlen bei Andi Scheuer, aber gut.
Den Aufschlag macht am Morgen Ralf Brinkhaus. Ausführlich lobt der Unionsfraktionschef das geplante Klimapaket und die aus seiner Sicht soziale Ausgewogenheit. Die massive Kritik von Wissenschaftlern am Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne CO2
nehmen wir auch sehr ernst. Wir haben natürlich, wenn wir jetzt zu niedrig sind, die Möglichkeit, jedes Jahr nachzusteuern. Und das werden wir auch tun, wenn es nicht reicht.
Das klingt nach Entgegenkommen, doch Brinkhaus lässt offen, wann und um wie viel die Regierung den CO2-Preis erhöhen würde, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze widerspricht und bezeichnet die Maßnahmen der Koalition als Neuanfang.
Diejenigen, die am stärksten betroffen sind, weil sie weite Wege mit dem Auto pendeln, weil sie in unsanierten Wohnungen wohnen und mit Öl heizen, die werden im Gegenzug entlastet werden durch niedrigere Strompreise, durch höhere Pendlerpauschalen und mehr Wohngeld.
Das lässt Anton Hofreiter, der Sozialdemokratin, so jedoch nicht durchgehen.
Nötig wäre ein zuverlässiger Pfad, damit die Wirtschaft auch Planungssicherheit hätte und eine Rückgabe der Gelder über ein Energiegeld, wie Frau Schulze das auch mal vorgeschlagen hat, wo sie unsere Unterstützung hätten.
Tatsächlich hatte Svenja Schulze ursprünglich ein Energiegeld bzw. eine Klimaprämie gefordert, um Bürger beim CO2-Preis zu entlasten. Davon ist jetzt jedoch keine Rede mehr. Nur ein Grund, warum auch Linken-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht das Klimapaket rügt und sich dabei vor allem an Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU wendet.
Sie waren es doch, die aus der Bahn eine Börsenbahn machen wollten, mit dem Ergebnis, dass ein Fünftel des Streckennetzes stillgelegt wurde und dass die Ticketpreise immer teurer wurden.
CDU-Politiker Ralf Brinkhaus verweist hingegen auf die geplanten Investitionen für die Bahn.
Das ist das größte Investitionsprogramm in der Geschichte der deutschen Eisenbahn, was wir auf den Weg bringen werden.
Und es soll für einen millionenfachen Anstieg der Zugreisenden sorgen. Ob die Kapazitäten der Bahn dafür ausreichen, ist bislang jedoch ungeklärt. Kritik am Klimaschutzgesetz kam auch von FDP und AfD. Bis Ende des Jahres will die Bundesregierung ihren Klimaschutzplan 2030 verabschieden. Und nicht wenige, auch in der Koalition, hoffen auf das Strucksche Gesetz, demnach kein Gesetzentwurf den Bundestag so verlässt, wie er eingebracht wurde.
Aus der Europäischen Zentralbank, da dringt nicht viel nach außen. Aber vieles deutet darauf hin, dass dort der Unmut wächst über die lockere Geldpolitik von EZB-Chef Mario Draghi. Jetzt hat die deutsche Vertreterin Sabine Lautenschläger bekannt gemacht, dass sie ihren Posten im Direktorium räumen wird. Dorothee Holz über einen Rückzug und die möglichen Gründe.
Gestern nach einer Sitzung des EZB-Rats wurde die Rücktrittsmeldung veröffentlicht. Die Kollegen waren offenbar genauso überrascht wie die Öffentlichkeit. Seit 2014 war Sabine Lautenschläger Mitglied im Rat und im Direktorium der Europäischen Zentralbank. Noch 2 Jahre hätte sie in Amt und Würden bleiben können. Doch jetzt hat sie vorzeitig ihren Abschied erklärt, ohne Begründung, aber mit viel Raum für Spekulationen. Das Verhältnis zu EZB-Präsident Draghi soll angespannt gewesen sein und sie galt als Kritikerin der ultralockeren Geldpolitik. In einem Interview Anfang des Jahres mit HR Info sagte sie das aber eher durch die Blume.
Also ich frage mich natürlich bei allen Entscheidungen, die wir treffen, was ist meine Aufgabe, was sind die Interessen, was hat der Gesetzgeber mir an Mandat gegeben? Ja, für die EZB ist das Preisstabilität. Da bin ich in vielen Dingen dann eins mit dem, was die Mehrheit in der EZB entscheidet. Und manchmal denke ich halt auch, dass andere Entscheidungen besser wären.
Anfang des Jahres hatte die EZB noch Signale gesendet, dass die Geldpolitik sich langsam wieder normalisieren könnte. Doch nachdem sich der Handelsstreit zugespitzt hatte, die deutsche Wirtschaft deutliche Schwächesignale zeigte, die Inflation nicht ansprang, hat die EZB den Schalter wieder umgelegt. Zinsen wurden im September sogar wieder gelockert und die EZB kauft auch wieder Staatsanleihen. Vielleicht hat das ja das Fass zum Überlaufen gebracht. Sie sehe derzeit keine Notwendigkeit für einen Neustart des Anleihekaufprogramms, So kommentierte Lautenschläger den Schritt. Das passt zu ihrer Selbstbeschreibung.
Also ich bevorzuge Transparenz und klare Ansagen.
Die Deutschen und die EZB, ein angespanntes Verhältnis. Es gab schon 4 prominente Abgänge. Darunter waren der frühere EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark und der frühere Bundesbankpräsident Axel Weber. Wer folgt jetzt auf Sabine Lautenschläger? Wahrscheinlich wieder eine Frau. Es werden schon einige Namen genannt. Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch gehört dazu, auch die Bonner Professorin Isabel Schnabel. Sabine Lautenschläger hört am 31. Oktober auf, zusammen mit EZB-Präsident Draghi.
Die Stasi-Unterlagenbehörde, das war immer viel mehr als nur eine Behörde. Sie ist und war immer eine ständige Erinnerung an die DDR und an das Unrecht, das Millionen von Menschen dort jahrzehntelang erlebt haben. Jetzt wird diese Behörde mit ihren umfangreichen Aktenbeständen ins Bundesarchiv überführt. Das hat der Bundestag heute beschlossen. Nicht ohne Kritik. Wladimir Balzer.
Die AfD-Fraktion hatte vor den Abstimmungen eine Aktuelle Stunde angesetzt, in der der kulturpolitische Sprecher der Fraktion, Marc Jongen, sich gegen die Überführung der Stasi-Unterlagenbehörde ins Bundesarchiv wandte.
Meine Damen und Herren, es drängt sich hier der Eindruck auf, dass der Stift angesetzt werden soll zu einem Schlussstrich unter die Aufarbeitung der Verbrechen des SED-Regimes. Nicht mit uns, nicht mit der AfD, meine Damen und Herren.
Mit einem Änderungsantrag, der die Außenstellen der Stasi-Unterlagenbehörde vollständig erhalten hätte, hatte die Partei keinen Erfolg. Was sie in der Debatte allerdings anderen Fraktionen vorwarf, war durch die neue Form der Stasi-Aufarbeitung aus Sicht der AfD eine Entsorgung der DDR-Diktaturgeschichte, Koalitionen mit der Linkspartei möglich zu machen. Unterdessen verteidigte Elisabeth Motschmann von der CDU das neue Konzept, das die Akten offen hält, aber aus Sicht der Regierungskoalition eine bessere Infrastruktur ermöglicht.
Wir wollen Kompetenz, Technik, Ressourcen bündeln, digitalisieren, archivgerecht lagern. Wir wollen ein Kompetenzzentrum in Berlin-Lichtenberg für alle Dokumente der DDR-Diktatur einrichten. Wir wollen weiterhin den Opfern gerecht werden. Der Zugang zu den Akten bleibt wie bisher erhalten, soll noch schneller und besser werden.
Thomas Hacker von der FDP stimmte dem Konzept weitestgehend zu, vermisste aber einen weitergehenden Blick auf die Zukunft der Erinnerungskultur.
Wir müssen den Blick in die Zukunft werfen und ich erwarte von der Bundesregierung eine längst überfällige zeitgemäße Novellierung der Gedenkstättenkonzeption von 2008. Wir müssen doch nachdenken, wie wir mit den Zeitzeugen umgehen, wie wir sichern, dokumentieren, wie wir auch die neuen Medien dafür nutzen.
Simone Barrientos von der Linkspartei, die sich enthält, kritisierte die verlängerte Regelüberprüfung bis 2030 im öffentlichen Dienst.
Ich frage mich, wie die Aufarbeitung gelaufen wäre, wenn die DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürger allein darüber hätten entscheiden können. Vielleicht hätte dann auch der Gedanke an Versöhnung, an Dialog eine Rolle gespielt. Vielleicht gäbe es dann sowas wie eine Wahrheitskommission. Wir werden es nie erfahren. Die Spaltung der Gesellschaft hat ihre Ursachen auch im arroganten Umgang mit den Ostdeutschen. Und der fortlebende Generalverdacht ist nur ein Beispiel dafür.
Oben auf der Zuschauertribüne saß Roland Jahn, der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, und konnte zufrieden sein, denn sein Konzept der Überführung der Akten ins Bundesarchiv findet eine Mehrheit im Bundestag.
Wladimir Balzer über die Entscheidung des Bundestags zu den Stasi-Unterlagen. Das waren die Informationen am Abend. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt hier am Mikrofon Tobias Armbruster.